Ich möchte heute mit euch über das Thema sprechen, Gastfreundschaft als geistlicher Dienst. Gastfreundschaft als geistlicher Dienst. Vorweg das Thema, damit ihr wisst, was euch heute erwartet. Und am Anfang möchte ich euch etwas erzählen aus meiner Kindheit und Jugendzeit. Die meisten von euch oder viele von euch wissen, ich bin in Bulgarien aufgewachsen, in einer kleinen Gemeinde mit 60 Mitgliedern. Und wir waren damals 20 Kinder in dieser Gemeinde. Da müsst ihr euch vorstellen, es war immer was los. Es war eine tolle Atmosphäre, es war eine gute Zeit. Natürlich glorifiziert man die Vergangenheit, aber bei mir ist es nicht so. Es war wirklich schön. Es war wirklich schön. Jetzt im Nachhinein natürlich fallen einem auch gewisse andere Erinnerungen, aber für uns als Kinder war das eine ganz, ganz tolle Sache. Und neulich bin ich irgendwo unterwegs gewesen und jemand hat mich gefragt, kannst du dich mal an eine Predigt erinnern oder an zwei Predigten aus deiner Kindheit? Und ich fing an zu grübeln und ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Und ehrlich gesagt, Leute, ich konnte mich an keine einzige Predigt erinnern. Und ich frage mich manchmal, war ich überhaupt da in der Gemeinde? Saß ich dabei oder war ich mit dem Gedanken irgendwo anders? Wahrscheinlich eher das Zweite. Nur spannenderweise, ich kann mich auch nicht an kein Kinderprogramm oder an kein Jugendprogramm, an bestimmte Patzen, an die erinnert man sich auch 30, 40, 50 Jahre später, aber inhaltlich kann ich mich wirklich an keine Predigt und an kein Kinderprogramm erinnern. Woran ich mich aber erinnern kann, und hier kommt es, ich kann mich an eine bestimmte Atmosphäre erinnern. Das heißt, die Atmosphäre dieser kleinen Gemeinde ist bei mir in meiner Erinnerung als Kind, hat sich festgesetzt, eingebrannt, bis heute. Und das war eine ganz spannende Geschichte. Ihr müsst euch vorstellen, damals herrschten natürlich andere politische Umstände in dem Land und es gab eine einzige Möglichkeit, miteinander permanent im Kontakt zu bleiben, nämlich wir haben jede Gelegenheit genutzt, Gemeinschaft miteinander zu haben. Es gab damals drei Gottesdienste am Freitagabend, am Samstagvormittag und am Samstagabend. Heute unvorstellbar, nicht nur für Deutschland, auch für Bulgarien, unvorstellbar. Die Zeiten sind ganz anders. Ja? Und das, was am spannendsten war, mit dem Beginn der Schulzeit, des Schuljahres, 15. September, bis Ende März, Mitte April, gab es eine Aufteilung, eine Liste. Ja? Und auf dieser Liste standen alle Familien der Gemeinde und jeden Samstagabend nach dem Gottesdienst, ja, der Tag ist immer kleiner geworden, kürzer geworden in der Winterzeit, haben wir uns in irgendeine Familie getroffen, die ganze Gemeinde, zumindest alle, die gerne mitgehen wollten. Ja? Und dort haben wir gemeinsam gegessen, wir haben eine kurze Andacht gehabt und dann haben wir gespielt. Und an diese Zeit kann ich mich bis heute erinnern. Heute auch schwer möglich. Und ich frage mich manchmal, was hat sich in der Zwischenzeit verändert. Es hat sich einiges verändert. Man könnte sagen, damals gab es kein Internet, es gab keinen Computer, es gab kein Netflix. Es gab so viele Dinge nicht, die heute selbstverständlich sind. Aber ich glaube, es ist mir zu einseitig und zu plakativ, wenn wir alles auf irgendwelchen technischen Errungenschaften, die in den letzten 30 Jahren unser Leben stark dominieren, zuschieben und sagen, die sind schuld. Ja? Und die sind dafür verantwortlich, dass die Atmosphäre eine andere geworden ist. Welche Rolle spielt Gastfreundschaft in einer individualistisch geprägten Gesellschaft? Eine ganz wichtige. Und ich behaupte, steile These, ich behaupte, dass heute die Gastfreundschaft und die sozialen Kontakte genauso wichtig sind wie die theologischen und die geistlichen. Sogar in bestimmten Situationen, in bestimmten Kontexten wichtiger. Damit möchte ich nicht sagen, dass Gemeinde nicht die Bibel, das Wort Gottes, im Mittelpunkt haben soll. Aber nur eine geistliche Komponente, eine theologische Komponente als Mittelpunkt der Gemeinschaft zu haben, ist heute aus meiner Sicht zu wenig. Es gibt immer einen ganz spannenden Text und dieser Text wird immer wieder gelesen. Heute braucht ihr eure Bibeln, wir werden ein paar Texte miteinander lesen. Und dieser Text wird immer wieder gelesen als das Nonplusultra-Ideal für alle Gemeinden, für die ganze Welt im 21. Jahrhundert. Ich werde den Text vorlesen und ich werde versuchen, den Text nicht zu relativieren, sondern ein wenig den Text zu erklären, warum damals bei der ersten frühchristlichen Gemeinde die Rechnung mit der Gastfreundschaft aufgegangen ist. Es gibt gewisse Gründe. Es ist nicht einfach so passiert. Und der Text steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie, und das sind die Christen, die ersten Christen gemeint, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und da habe ich in den letzten 15 Jahren als Prediger, als Pastor hier unterschiedliche Momente erlebt, wo Gemeinden gesagt haben, ja, seht ihr, die haben viel gebetet. Und da haben wir Gebetskreise organisiert. Ja, und am Anfang, die ersten paar Wochen, kamen die Leute zu den Gebetskreisen, so 10, 12 Leute. 2, 3 Wochen später waren so 6, 7. Nach 1, 2 Monaten saßen wir da zu dritt. Der Text ist da, diese wichtige Komponente Gebet wurde erkannt und wir dachten, jetzt müssen wir mal was machen. Ja, dieses, kennt ihr so, wenn Leute in Aktionismus einfach so verfallen, sagen, jetzt müssen wir mal machen, was machen. Das Problem ist nur geistliche Dinge. Man kann sie machen, so ist es nicht. Man kann auch eine Predigt machen, ja? Man kann auch Gemeinschaft produzieren. Aber man merkt schon den Unterschied, ob die Blumen aus Plastik sind oder echt sind. Und das ist so etwas, was mich ein bisschen so nachdenklich macht in den letzten paar Jahren, vor allem während Corona und nach Corona. Ich frage mich, was mache ich? Und was bin ich bereit zu erleben und mitzugestalten? Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ob man etwas macht oder ob man etwas erlebt. Viele von uns haben Familien und wir erleben unterschiedliche Situationen in unseren Familien. Und oft ist die Gemeinde in der Bibel als Familie verglichen, mit einer Familie verglichen. Und wir wissen, man kann eine Familienatmosphäre, harmonische Familienatmosphäre machen. Zum Beispiel, wenn der Sohn einen Geburtstag hat und da kommen viele Gäste und dann müssen wir uns als Familie gut präsentieren. Ja? Kennt ihr das ein bisschen? Ja. Und wenn die Party vorbei ist, dann müssen wir nicht mehr familienharmonische Atmosphäre machen. Da sind wir so, wie wir sind. Mit anderen Worten, wir können Gemeinde machen. Und wir können aber Gemeinde sein, Gemeinde erleben, Gemeinde mitgestalten. Und da merken wir mittlerweile, vor allem wir als Pastoren, wir arbeiten mit Ehrenamtlichen, wir merken, wo das Herzblut endet und die Pflicht beginnt. Damit möchte ich nicht sagen, dass in bestimmten Situationen auch ein bisschen Pflichtgefühl nicht gut ist, sicherlich. Die Frage ist aber, was bedeutet und welche Faktoren müssen vorhanden sein, damit das Herzblut da ist und bleibt? 3 wichtige exegetische Punkte sind mir hier wichtig, erstmal in Bezug auf diesen Text, dann werden wir ein paar andere Texte lesen. Warum ist die erste frühchristliche Gemeinde so anlockend so speziell gewesen, so anziehend für die anderen. Und die Theologen sagen, mindestens drei Gründe haben dabei eine wichtige Rolle gespielt. Erstens, diese Gemeinde war sehr offen fremden Menschen gegenüber. Um ein Proselyt zu sein, das heißt, von außen in die jüdische Gesellschaft reinzukommen, es gab eine Menge Initiationsritten, heißt das, ja, absolvieren, Einführungsritten. Man musste sich vorbereiten, man musste gewisse rituelle Waschungen machen. Das heißt, du kannst nicht einfach so Mitglied der jüdischen Gesellschaft werden vor 2000 Jahren. Die Hürde war so hoch. In der ersten christlichen Kirche war jeder eingeladen. Die waren nicht so versammelt in Kirchen wie wir heute, sondern in Häuser. Das sind Hausgemeinden. Bis zum 3., 4. Jahrhundert gab es nur Hausgemeinden. Und da war jeder eingeladen und war jeder willkommen. Das heißt, die Einladungsschwelle oder die Eintrittsschwelle war so tief. Tertullian schreibt, jetzt will ich keine kirchengeschichtlichen Vorträge hier, Ausführungen machen, dass diejenigen, die Mitglied einer christlichen Kirche werden wollten, sollten mindestens 30 Einheiten über die christliche Lehre absolvieren. Und da musste ich an die 28 Glaubenspunkte denken. 28, 30, so ungefähr hat sich nicht viel verändert in den letzten 2000 Jahren, sage ich mal so. Das heißt, sie haben sicherlich nicht jeden zu Christen gemacht. Ja? Die Leute mussten verstehen, worum es geht. Sie wurden auch unterrichtet. Ja? Aber im Großen und Ganzen war die Hürde da, gemessen an die Initiationsriten im Judentum und auch in anderen heidnischen Kontexten, sehr niedrig. Und die Frage, die ich mir stelle, wo ist die Schwelle? Wie hoch, wie tief ist die Schwelle, hoch oder tief, für den Eintritt in die Gemeinde? Nicht für die Mitgliedschaft in einer Gemeinde, ja, weil wir Taufe oft mit Mitgliedschaft zusammenlegen, sondern jemanden aufzunehmen mit einer gastfreundschaftlichen Haltung. Und ich bin froh, dass die Gemeinde in Nymphenburg diese Haltung hat. Ja, und über diese Haltung kann man natürlich sich ausführlich unterhalten, wie kann man sie improven, wie kann man sie weiterführen, noch besser gestalten. Nur das ist für mich die erste und die wichtigste Frage. Der zweite Punkt, der genauso wichtig ist wie der erste, wer in die Gemeinde kam, wurde nicht nur willkommen geheißen, sondern er wurde in ein lebendiges Netz integriert. Und das wissen wir auch aus dem Kontext der unterschiedlichen Studien in der Adventgemeinde. Jemand, damit er in der Gemeinde bei den siebenten Tagsadventisten bleibt, er braucht mindestens 7 Anlaufstellen. Mindestens 7 anderen Personen, mit denen er im Kontakt bleibt. Und fängt an, kurz mal nachzudenken und zu zählen, wo sind eure Anlaufstellen als gestandene Mitglieder der Adventgemeinde? Und was es bedeutet für Menschen, die von außen kommen? Und drittens, die Offenheit dieser erste frühchristliche Gemeinde brach mit einem gesellschaftlichen Tabu, da nicht nur Vertreter einer bestimmten Schicht dazugehören konnten, sondern alle. Und somit saßen Reiche und Arme nebeneinander. In manchen Gemeinden gab es Probleme. Paulus schreibt in 1. Korinther 11 über das Abendmahl, dass zuerst kamen die einen und haben sich vollgefressen und dann kamen die anderen und die hatten nichts zu essen. Das heißt, auch bei diesem Punkt gab es damals gewisse Unstimmigkeiten, aber zumindest in der Theorie war das etwas Revolutionäres. Und vor allem, dass Frauen dazu gehören konnten, nicht nur als Mitglieder, zweite Klasse, die da hinten sitzen, sondern als vollwertige Mitglieder, die in der Lage sind, Hausgemeinden zu führen. Wenn Paulus über Priscilla und Aquila spricht, spricht er immer über Priscilla zuerst und dann über Aquila. Zuerst kommt immer die Frau, in fast allen Texten, und dann kommt der Mann. Im Römerbrief Kapitel 16, aus Zeitgründen haben wir die Zeit, die Texte zu lesen, spielen die Frauen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, die frühchristliche Kirche hat auf der sozialen Ebene, auf der Gender-Ebene, würden wir auch heute sagen, nicht nur soziale, auf der Gender-Ebene, eine gewisse Egalität, eine gewisse Gleichheit erreicht, nicht nur in der Theorie, sondern an vielen Stellen auch in der Praxis. Und das hat den Menschen geholfen, zu sagen, ja, in so eine Gemeinde möchte ich sein und zu so einer Gruppe möchte ich mich zugehörig fühlen. Was verbinden wir heute mit dem Wort Gastfreundschaft? Oft aufwendige Vorbereitungen für das Mittagessen. Was soll ich kochen? Was soll vorbereitet werden? Das Haus muss geputzt werden. Kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich heute das Essen steht im Mittelpunkt, die Sauberkeit des Hauses und so weiter. Und das fühlt sich oft anstrengend, vor allem für Leute, die von Montag bis Freitag 40, manchmal sogar 50 oder mehrere Stunden arbeiten pro Woche. Und das Wort Gast, aber das ist das Spannende, das Wort Gast auf Lateinisch Hostes bedeutet sowohl Gast als auch Feind. Beides kann das Wort Hostes bedeutet. Aus diesem Wort kommt das englische Wort Hostility, ja, Feindschaft. Ja? Bedeutet Gast auch Feind. Und da habe ich mir etwas aufgeschrieben, Gastfreundschaft hatte etwas damit zu tun, wie ich meine eigene Angst, das Gefühl der Unsicherheit gegenüber dem Fremden überwinde. Und mit diesem Gedanken kann ich mich sehr gut anfreunden. Auch heute geht es nicht um Feindschaft, wenn wir jemanden einladen zu uns nach Hause, sondern es geht oft darum, das Gefühl der Bequemlichkeit zu überwinden und aus meiner Komfortzone rauszukommen. Wahrscheinlich habt ihr alle die letzte Ausgabe von Adventisten heute bekommen. Auf die zweite oder dritte Seite gibt es einen Beitrag von Anja Wildemann. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig im Kopf. Und ihr Artikel heißt Lieber sozial als radikal. Bitte schaut euch diesen kurzen Gedankenimpuls, diesen Artikel an. In dem beschreibt sie treffend die Situation, in der wir uns momentan befinden, als Gesellschaft, nach zwei Corona-Jahren. Wir befinden uns in einer Gesellschaft, die durch eine soziale Verkrümmung, würde ich sagen, gekennzeichnet ist. Die Konzerte, die Kinobesuche, die Theaterbesuche haben einen Rückgang von 30%. Und das ist nicht nur ein Problem für die Künstler, ja, das ist so die große Diskussion, die momentan geführt wird, sondern das ist ein Problem auf mehreren Ebenen. Die Menschen haben es verlernt, nur nach zwei Jahren sich sozial in bestimmten Plätzen zu begeben, wo sie anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen sollen. Es ist ihnen lieber, oft zu Hause zu bleiben, es ist bequemer. Ich möchte jetzt nicht über Hope Channel und über die Möglichkeit von zu Hause sich unterschiedlichen Predigten anzuschauen, sogar den Pastor kann man sich aussuchen. Und auch die Uhrzeit, wann ich mir die Predigt anschaue, das kann ich mir aussuchen. Hier live kann man das nicht machen. Und dann schreibt sie in ihren Artikeln, wie wichtig die Gemeinde ist, um ein Zeichen zu setzen gegen soziale Verkrümmung. Es ist kein Geheimnis, das wissen wir alle, dass die Gemeinde immer ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Und wenn wir mit solchen Tendenzen in der Gesellschaft momentan zu kämpfen haben, sie werden sicherlich nicht Halt machen vor unserer Tür hier an der Tizianstraße 18. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, erstmal, was Gastfreundschaft aus biblischer Sicht bedeutet. Dass es nämlich nicht nur um ein leckeres Essen und ein geputztes Haus geht. Wenn beides da sind, ist super. Aber oft brauchen die Leute mehr als nur ein leckeres Essen und etwas für die Augen. Der Text, den ich jetzt gerne mit euch lesen möchte, ist altbekannt, 1. Mose Kapitel 18, die Verse 1 bis 5. Und hier kommt die geistliche Komponente der Gastfreundschaft. 1. Mose Kapitel 18, die Verse 1 bis 5. Und der Herr erschien ihm im Hain, Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen. So geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lass euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labet. Ich liebe Luther, das ist ein spannendes Wort, labet. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, tu, wie du es gesagt hast. Diese Geschichte beschreibt eine Realität, die 4000 Jahre alt ist. Abraham hat ungefähr im 20., 21., an der Schwelle zwischen dem 21. und 20. Jahrhundert vor Christus gelebt. Die Geschichte ist bekannt, da muss ich jetzt nicht sie nochmal mit einigen Worten nacherzählen. Drei Männer, fremde Männer kommen zu ihm, nach Hause, in sein Zelt. Und er scheut keine Mühe, sie festlich zu empfangen. Aber das ist nicht der Punkt. Das, was Luther hier übersetzt hat mit im Vers 5, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen, kann auch übersetzt werden, ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Und bei diesem Punkt, bei diesem Satz bin ich stehen geblieben. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Es geht dabei nicht nur um Trinken und Essen. Abraham hat erfahren im Kontext dieses Hausbesuchs, dass Gott ihn persönlich besuchen wollte. Und diese Geschichte erinnert sehr an ein Abendmahlsgeschehen, nur mit vertauschten Rollen. Abraham ist derjenige, der seinen Gästen die Füße wäscht. Und Gott, der Allmächtige, sitzt an dem Essenstisch Abrahams. Gott ist eingeladen, bei Abraham zu Gast zu sein. Diese Begebenheit blieb stark in der Erinnerung der Juden bis zu der heutigen Zeit. Gastfreundschaft wird dadurch nicht nur eine gesellschaftliche Pflicht als gesellschaftliche Pflicht stilisiert, nein, die Bibel erhebt die Gastfreundschaft in den Stand einer spirituellen Angelegenheit, einer geistlichen Begegnung zwischen Gott und Menschen. Und dieser Gott sitzt an meinem Tisch. Und der wird von mir festlich verköstet. Diese Idee übrigens nutzt Jesus Christus bei dem letzten Gleichnis, was er erzählt, in Matthäus 25, wo er sagt, das, was ihr einem diesen Kleinen getan habt, habt ihr es mir getan. Und diese Idee von Gastfreundschaft als eine spirituelle, als eine geistliche Erfahrung, erleben wir an mehreren Stellen im Neuen Testament. Bis zu der Stelle, die oft gelesen wird und auch abgebildet wurde in den letzten 60, 70, 80 Jahren von adventistischen Malern. Und sehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, werde ich zu ihm reingehen. Und ich werde mit ihm zusammen das Abendbrot essen. Abraham wusste nicht, wer ihn besucht hat. Nur er hat sich so weit exponiert als Gastgeber. Er hat das getan, was in der damaligen Zeit selbstständig gewesen war. Und er wurde reichlich belohnt. In dieser Zeit, als die drei Männer ihn besucht haben, sie haben ihm zwei Nachrichten übermittelt. Einmal die Nachricht über Sodom und Gomorra, über die Vernichtung dieser zwei Städte. Aber erinnert ihr euch, was war die zweite Nachricht, die Abraham und Sarah erfahren haben? Nämlich, dass sie bald Eltern werden. Und dass sie einen Sohn bekommen werden, der Sohn der Verheißung. In dem Neuen Testament gibt es viele Geschichten, wo Jesus Christus Gleichnisse erzählt über einen König, der ein Festmahl organisiert. Ich werde nur einen Text lesen, auch bildlich gemeint, in Offenbarung Kapitel 19, Vers 9. Offenbarung Kapitel 19, Vers 9. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen oder eingeladen sind. Und er sprach zu mir, die sind wahrhaft Worte Gottes. Die Bibel beschreibt uns einen Gott, der gerne lacht, der sein erstes Wunder bei einer Hochzeitsfeier macht. Ein Gott, der gerne andere Menschen besucht. Aber auch ein Gott, der selbst gastfreundschaftlich unterwegs ist. Ein Gott, der Menschen einlädt, und von diesen großen Tafel, kann ich mich noch als Kind erinnern, wurde immer wieder in den Predigten erzählt, eines Tages bei der Wiederkunft Christi werden wir alle sitzen an den großen Tisch des Herrn und werden essen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das war die tollste Botschaft eines kleinen Jungen, der oft bei Predigten am Sabbatvormittag saß, die zeitlich überzogen wurden. Weit in die Mittagszeit hinein. Und ich habe mir gedacht, okay, den großen Tisch des Herrn werde ich heute nicht erwarten, aber ich freue mich auf den Tisch meiner Mutter, wo ich mich hinsetzen kann und gerne mal ein bisschen essen kann. Kannst du ein bisschen die Predigt kürzer machen? Durfte man nicht laut sagen. An Jesu Tisch bekehren sich Leute, Zachäus. An Jesu Tisch erkennen Menschen, dass Jesus der Auferstandene ist, die Emmaus-Jünger. An Jesu Tisch geschehen Wunder. An seinem Tisch sind wir einmal im Quartal eingeladen, um seine Tat als Erlöser zu feiern. Das passiert nicht vor dem Pult des Herrn. Es geschieht nicht in dem Konferenzraum des Herrn oder in dem Referentenraum des Herrn oder in seinem Büro des Herrn, vor seinem großen, fetten Tisch, hinter dem er sich versteckt. Es geschieht alles vor dem Tisch, am Tisch des Herrn. Was bedeutet das Ganze für uns? Mittlerweile haben wir auch darüber gesprochen mit der Sabbatschulabteilung, auch mit den Gemeindeleitern. Das, was ich jetzt erzählen werde, ist nichts Neues. Mit 2-3 Stunden Gottesdienst können wir den individualistischen Trends unserer Gesellschaft nicht aufhalten. Immer wieder höre ich die Stimmen von Menschen, von Gästen unserer Gemeinde: Was gibt es unter der Woche? Und es gibt einiges unter der Woche, aber ich merke, für uns, für unser DNA als Adventisten ist es schwer, diese Idee der kleinen Gruppen, Care Groups, Hauskreise, nennt es wie ihr es wollt, aufzunehmen und zu praktizieren. Wir haben diese Care Group Feeling auf die Sabbatschule vor 160 Jahren hineinprojiziert, und das ist, jetzt werde ich böse mit dem, was ich sage, das ist ein tolles Alibi, an mehreren Stellen zu sagen, okay, wir haben unsere kleinen Gruppen. Die Bedürfnisse sind da. Und die Frage ist, in welcher Form wir sie auch begegnen können. Einmal im Quartal ein Sabbat der Gastfreundschaft zu haben, das wäre ein Vorschlag von mir. Dass man sagt, einmal im Quartal einen Sabbat festlegen. Der Sabbat wird im Vorfeld bekannt gegeben, 3 Wochen davor, dass jeder sich vorbereiten kann. Laden wir uns gegenseitig nach Hause ein. Manche würden sagen, ich habe ein kleines Haus, bei mir passt das nicht. Dann treffen wir uns hier in der Gemeinde, kein Problem. Es geht mir weniger um das Setting, wobei ich weiß von meiner Frau, das Setting ist wichtig, das Auge ist mit. Und so alles, alle diese Sachen kenne ich. Ja? Mir geht es um die Zeit. Miteinander. Ich bin sehr froh, dass wir vor einer Woche mit den bulgarischen Geschwistern einen gemeinsamen Potluck haben. Ihnen hat sehr gut gefallen. Und von den deutschen Geschwistern habe ich auch gehört, sie sind bereit, das zu wiederholen, diese Erfahrung. Lass uns kreativ darüber nachdenken. Welche Möglichkeiten haben wir da? Damit wir die Gastfreundschaft nicht nur als Stillen des menschlichen Bedürfnisse nur zu sehen, sondern als geistlicher Dienst, der uns helfen kann, auf der soziale, auf der geistliche, auf der spirituelle Ebene gemeinsam näher zueinander zu kommen und gemeinsam zu wachsen. Eine ganz, ganz wichtige und herausfordernde Aufgabe in einer Welt, die gekennzeichnet ist durch an mehreren Stellen. Ich will die Welt draußen nicht schlecht reden, es gibt auch viele gute Beispiele draußen, aber von einem Trend können wir sprechen, der soziale Verkrümmung. Lass uns diese soziale Verkrümmung nicht in unsere Gemeinde, in unseren Reihen reinlassen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein gastfreundlicher Gott bist. Jemand, der gerne Menschen zu sich nach Hause einlädt. Und danke, dass wir heute in deinem Haus sein dürfen. Danke für die Gemeinschaft miteinander, für das Singen, für den Austausch, für dein Wort. Und ich bitte dich, großer Gott, dass du uns gute, kreative Wege zeigst, wie wir die Gemeinschaft untereinander noch mehr ausbauen können und stärken können. In deinem Namen. Amen.